Ich lade euch ein, eure Bibel zu nehmen und im Alten Testament das Buch Nehemia aufzuschlagen, im Kapitel 2, die Verse 9 bis 20. Nehemia, Kapitel 2, die Verse 9 bis 20. Hört das die Lesung des Wortes Gottes. Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hört, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem, und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun, und es war kein Tier bei mir außer dem Tier, auf dem ich ritt, und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in die Richtung der Drachenquelle und zum Misttor, und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in die Nacht in das Tal hinauf, untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nicht gesagt. Da sprach ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu das Wort, die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Soweit Gottes Wort. Lass uns zusammen beten. Vater des Himmels, wenn wir jetzt die alte Geschichte deiner Gemeinde studieren, gib uns Verständnis. Lass uns sehen, dass du in diesem Mann, den du auferstehen hast lassen, den Nehemia, ein Modell sehen, ein Beispiel, an dem wir Prinzipien sehen können. Wenn wir dein Wort studieren, dann lass uns erkennen, dass du zwar alte Orte, alte Menschen, Namen und Plätze nennst, aber dass du uns trotzdem das Wort, das so alt scheint, uns näher bringst, dass du es uns hilfst zu greifen und dass wir deinen Finger in all dieser Geschichte sehen. Herr, lehre uns, wie wir deine Mauern sehen, wie sie auferbaut werden in unserer Gemeinde. Hilf uns, unter deinem Wort zu stehen und es in Christus zu nehmen, anzunehmen. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Lass mich dich uns erinnern, dass letzte Woche wir die Geschichte von Nehemias Gebet hörten, wie Gott ihn erhört hat. In seinem Kapitel 1 lesen wir, wie er sehr verharrend im Gebet blieb und dass er gebetet hat, dass Gott ihm vor dem König Gnade schenken würde, vor dem König Artaxerxes, dem König von Persien. Und wie in Kapitel 2, in Versen 1 bis 8, wir lesen, dass Gott diese Tür öffnete, dass er das Gebet erhörte und dass er Artaxerxes wirklich dem Bitten nachgegeben hat und seinem Mundschenk Nehemia das gewährt hat. Und sogar hat der König erkennen dürfen, dass es ihm etwas aus dem Herzen lag, dem Nehemia. Und wie Nehemia dann so ein Kurzgebet zum Himmel schickte und dann seinen mutigen Vorschlag, seine mutige Bitte vorgetragen hat. Erstens, dass er ihm Urlaub gewährt würde und dass der König ihm auch Briefe geben würde, dass er nach Jerusalem reisen konnte. Und dass der König sogar drittens ihm Material und Ressourcen geben würde, um dieses Jerusalem wieder aufzubauen. Sogar für sein eigenes Haus, für Nehemias Haus. Und in Vers 8, nachdem er auf alles zurückgeschaut hat, was Gott möglich gemacht hatte, sagte er im Vers 8, und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Wenn wir jetzt also weiterlesen in den Versen, die wir heute Abend haben, Versen 9 bis 20, und uns anschauen, was wir sehen, dann sehen wir eigentlich Nehemias Reaktion auf das, was Gott ihm in seinem Gebet gnädig gegeben hat. Er ist dann losgezogen. Er ist nach Jerusalem gegangen. Ich will, dass wir heute vier Sachen sehen. Vier Punkte Predigten sind nicht immer die besten Predigten, aber hier der Text gibt uns vier Punkte vor. Vers 9 bis 10 ist seine strategische Ankunft. Erster Punkt, seine strategische Ankunft. Verse 11 bis 16 haben wir eine geheime Auskundschaftung. Verse 17 und 18, drittens, ein echtes Ringen. Und Verse 19 und 20, und dann haben wir im letzten Punkt Opposition. Also zwischen dem Anfang des Buchs Nehemia . 13 Jahre sind vergangen seit dem Anfang des Buches plus ein paar Monate, bis er jetzt nach Jerusalem gekommen ist. Und zwischen der Geschichte von Esra und Nehemia, zwischen diesen ganzen Jahren, fragen wir uns, was ist da passiert? Wir haben keine Geschichte, was dazwischen passiert. Ich denke, es ist fair zu sagen, wir wissen nicht, was dort passiert ist zwischen der Zeit von Esra und Nehemia, in diesen 13 Jahren. Wenn es aber was Wichtiges gewesen wäre, wäre es, denke ich, für uns aufgeschrieben worden. Und wir lesen in Esra, dass Esra einen wichtigen Dienst getan hat in dem Volk, das zurückkam aus Babylon, dass er sie aufrief, ihre heidnischen Frauen zu verlassen, weil sie Gott nicht gehorcht hatten. Und damit schließt am Ende das Buch Esra. Aber Nehemia, das ja 13 Jahre später ist, das Buch, gibt uns vielleicht ein bisschen Einblick, was in den letzten 13 Jahren passiert ist. Vielleicht durch Hanani, den Bruder Nehemia. Denn der sagt Nehemia, dass die Israeliten in großer Bedrängnis und Schande sind. Das berichtet er seinem Bruder Nehemia. Und dass die Tore verbrannt sind mit Feuer und da niederliegen. Und es gibt eine wichtige Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. In welcher Art Probleme und Schande sind diese Israeliten? Sind das einfach die Probleme und Schande vom Exil, das sie mitgebracht haben? Oder sind es neue Probleme, zum Beispiel durch die Opposition von den drei Charakteren, von denen wir schon gelesen haben? Wir wissen es nicht, ob andere die Israeliten in Palästina angegriffen haben wir wissen auch nicht genau, ob die zerstörte Mauer und die Tore von Nebukadnezar noch herrühren oder ob das ein ein neuer Zustand sein soll, der darstellt, wie verlassen und schwierig es dort ist für die Israeliten. Aber nichtsdestotrotz gibt es Probleme und Schande, wie sein Bruder ihm berichtet im Nehemia. Und Nehemia reagiert als erstes mit Gebet. Er fragt Gott, dass er geben wird, dass er ihm eine Bitte gewähren wird. Und jetzt kommt er strategisch, kommt er an in Jerusalem. Er hat es geplant und führt es aus. Und wir lesen zwei Dinge, die Nehemia tut. In Vers 9 und 10. Da sagt Nehemia: Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Also sind die zwei Sachen, die wir hier sehen, die genannt werden. Erstens bringt er die Briefe vom König mit, die ihn zu einem Art Botschafter machen. Diese Dokumente sagen den Provinzen oder den Statthaltern jenseits des Stromes, dass der König hier nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch sein Herangehen an dieses Volk sich geändert hat. Der König erlaubt es ihnen, ihr altes Gebiet in Palästina wieder aufzubauen. Und diese Briefe sprechen sehr, sehr deutlich, denn sie kommen vom König direkt zu den Statthaltern. Diese Statthalter, die eingesetzt waren, um die Regionen zu verwalten und auch zu verteidigen. Und Nehemia kommt praktisch an und gibt die Briefe ab und sagt: Das, was ich hier tue, das will der König selber tun. Er ist dafür. Er ist auf meiner Seite. Und Nehemia hatte strategisch schon erwartet, dass er Probleme kriegen würde von den Statthaltern, weil die Statthalter teilweise aus Völkern und aus Regionen kommen, die damals schon Feinde von Israel in Juda waren. Und Nehemia wusste, wenn er da durchkommt, durch diese Provinzen und auch ihr Gutwillen braucht, dann brauche ich eher diese Briefe. Die Briefe sagen, der König hat nicht nur Wohlgefallen an meiner Arbeit und an dem, was ich geplant habe, sondern ich habe auch die Autorität dafür vom König. Wenn du mit mir also einen Streit anfängst, ein Problem mit mir, Nehemia, hast, dann hast du ein Problem mit dem König. Das zweite, was wir auch lesen, im zweiten Hälfte von Vers 9, ist folgendes. Der König selber hat Oberste und Hauptmänner mit dem Nehemia mitgeschickt. Und wir könnten sagen, Nehemia lässt seine Muskeln spielen, wenn er ein paar Reiter, mächtige Leute auf dem Pferd und Hauptmänner mitbringt, wenn sie dann also vor den Statthaltern kommen. Die Statthalter haben sicherlich ihre eigenen Soldaten, die ihre regionalen Interessen des Königs und Recht und Ordnung einfordern. Und wenn dann Nehemia kommt, nicht nur mit einem Brief vom König, dann hat er auch ein paar starke Männer hinter sich. Das ist geplant gewesen von Nehemia. Er wusste, dass er das braucht. Er wusste genau, was nötig ist, um keine Probleme in der Form zu kriegen. Und der Grund, warum er das gemacht hat, ist, weil er sich von vornherein auf Opposition eingestellt hat. Er wusste, es gibt Leute, die es nicht wollen. Lass mich das auslegen. Gott erhebt Königreiche und Länder. Gott regiert über alle diese Könige und Generäle. Gott regiert in jedem Ort, zu jeder Zeit. Und Gott hat das persische Reich erhoben für einen Grund wie diesen, Und genau dazu hat er den König Artaxerxes erhoben, genau für diesen Dienst. Er hat Nehemia die Hauptleute mitgegeben, genau für diesen Zweck. Und Gott als ein Gottesfürchtiger genutzt und vertraut auf die souveräne eingerichteten Sachen, die Gott bestimmt hat, damit diese Sachen passieren können. Was heißt das für uns als Gemeinde? Ich denke, es heißt zumindest, dass wenn wir uns für Gottes Herrlichkeit in diesem Leben einsetzen wollen, dass wir alle etablierten Strukturen und Sachen, die gegeben sind, dürfen wir für seine Herrlichkeit und für das Gute seines Volkes nutzen dürfen. Das könnte heißen, dass unsere Gemeinde Gesetzesgebung ausnutzt, die die Kirche bevorzugt. Dass zum Beispiel der Zehnte, den wir geben als Spende, dass er steuerlich begünstigt wird, das dürfen wir nutzen. Also es gibt gewisse Dinge, die uns helfen können, auch als Gemeinde, die uns helfen, im Frieden zu existieren. Zum Beispiel, dass wir einen Verein gründen durften. Wir haben legal einen Schutz, einen gewissen. Und das sind Sachen, die Gottes Volk helfen. Sonst wären wir einfach nur eine lose Gemeinschaft. Diese Mittel dürfen wir also nutzen, weil Gott sie souverän geschaffen hat. Wenn wir jetzt alle anderen Sachen, die Gott sonst souverän ordiniert hat, die uns helfen, hätten wir eine sehr lange Liste. Aber ich will euch trotzdem ermutigen, lasst mich dich ermutigen, nicht einfach in die Welt zu schauen und die Sachen, die es uns einfacher machen, Gemeinde zu sein und zu leben, links liegen zu lassen und zu sagen, ja, wir brauchen das nicht, das macht es zu einfach, sondern wir dürfen das nehmen. Nehemia, seine Taktik, er hat es genutzt, was Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Obwohl er dann in Jerusalem, der Nehemia, keine Wachen mehr hatte und keine Hauptmänner mehr mit sich, sehen wir trotzdem, dass er diese Mittel auf jeden Fall genutzt hat, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Und wir dürfen auch die allgemeinen Mittel, die Gott uns gibt, zur Verfügung nehmen für seine Herrlichkeit, für seine Gemeinde. Jetzt in dem nächsten Versen sehen wir, dass er eine geheime Suche oder eine Erkundung startet. Wir lesen, dass Nehemia leise in die Stadt kam oder unbemerkt oder. Er war in Jerusalem für 3 Tage und das Bild, das uns beschrieben wird, ist sozusagen, dass er und es scheint, dass er nicht mit all seinen Hauptleuten und so in die Stadt reinmarschiert sei, weil das hätte so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte, sondern ich habe es falsch verstanden. Er kann vielleicht all diese Hauptmänner mitgenommen haben, aber er hat 3 Tage gewartet, bis sich alles beruhigt hatte. Und dann erst ging er leise raus, nachts. Und er nahm nur ein paar Menschen mit sich, seine engsten Berater und Freunde. Und er geht im geheimnisvollen Nachtgang und schaut sich die Ruinen an. Nicht in Pomp am ersten Tag, sondern am dritten Tag. Und uns wird erklärt, wo er lang geht, durch welche Tore und wann er sogar von seinem Reittier absteigt. Es sind sehr genaue Berichte, die wir hier lesen. Und wenn du jetzt kein Professor bist, der sich mit Jerusalem in seiner Altgeschichte auskennt, dann wissen wir nicht, welches Tor wo ist. Aber wir könnten uns zumindest mal vorstellen, dass die Mauern Jerusalems ungefähr wie ein komisches Pizzastück, ein geschnittenes Pizzastück, das ein bisschen komisch geschnitten ist, aussehen. Und das Tor, von dem hier die Rede ist, ist auf der Westseite und er geht südlich. Das ist da die Davidstadt. Also das Taltor ging ja hinaus Richtung der Drachenquelle. Wir wissen nicht genau, wo. Und er geht durch das Misttor, also oder zu dem Misttor. Ja, es war so, ja, die Müllhalde der Stadt. Da haben die Leute ihren Müll entsorgt und so. Haben sie die Klippe runtergestoßen in das Totental oder im südlichen. Und dann geht er weiter im Kreis hoch zum Königsteich. Wir wissen nicht genau, wo der war. Wir haben ein paar Vermutungen. Wir wissen auch ungefähr, wo er war. Aber wir lesen, dass er von seinem Reittier absteigen musste, weil er nicht mehr durchs Tor kam. Und das ist eine kleine Sache, die wir notieren können, aber Nehemia ist jedenfalls kein Herrscher, der auf seinem Pferd bleibt und dort sitzen bleiben muss, sondern es macht ihm nichts aus, abzusteigen und selber weiterzulaufen, denn es geht um Gottes Werk. Auch wenn es ein Misttor ist oder in einer nicht so tollen Umgebung. Er geht weiter zu Fuß und er wird sich nicht entmutigen oder zurückhalten lassen von den heruntergestürzten Mauern und ja, die Sachen, die Nebukadnezar niedergerissen hat. Wir lesen in Vers 15, dass er weiterging. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern. Und dann lesen wir, dass er wieder zurückgegangen ist. Also er geht sozusagen im linken Teil der Pizza runter und geht dann unten rum, kommt dann wieder zur anderen Seite rein. Warum macht er das? Warum macht er das und warum wird uns das erzählt? Warum wird uns erklärt, wo er lang ging? Archäologen wissen zwar, wo Mauern dort gewesen sind zum Teil, aber warum ist das wichtig für uns? Warum ist es so wichtig zu verstehen? Nehemia, ein sehr, sehr vorsichtiger Leiter war. Er hat niemand gesagt, als er nachts heimlich raus ist. Er hat niemand gesagt, denn er ist ein guter Führer. Er plant die Arbeit, die er machen will, für Gottes Reich und er plant es. Und auch insgesamt in dem Text sehen wir, dass er abschätzt, wie die Arbeit vonstatten gehen könnte. Dass er das Volk Gottes oder die Stadt des Herrn wieder aufbaut. Er plant es im Voraus. Ich will, dass wir erkennen, dass erstens, es ist nicht ungeistig oder ein Zeichen von Sorge, dass wir vorsichtig und gut recherchiert planen. Du meinst vielleicht, warum ist das ein Problem? Aber du warst vielleicht noch nie in der Mission. In Mission ist das manchmal so, dass kein Plan besteht, dass man einfach ins Blaue reingeht und da wird nicht geplant und man hat nicht die Ambition, einen gottesfürchtigen Plan zu machen. Kann ein Christ planen? Ja, natürlich. Kann Gott den Plan segnen? Ja. Nehemia ist für uns heute Abend ein Zeugnis, dass es gut ist, zu planen. Auch wenn die Pläne vielleicht manchmal nicht ausgeführt werden. Es ist gut, sie auch zu planen oder das auch zu wollen und vorauszusehen und für Gottes Herrlichkeit und für sein Volk für sein Volk zu planen. Gott segnet geduldige Planer. Du musst nicht Nehemiah sein, der Jerusalem neu plant. Du musst keinen großen Ruf haben, um das zu tun. Du brauchst nur den Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat. Es reicht schon, ein Gebet durchtränkten, guten Plan hast, deine Nachbarn zu evangelisieren. Es kann ein strategischer Plan sein, den richtigen Kuchen zu backen und sie einzuladen, damit ich für sie beten kann. Ich plane, wie ich sie wissen lassen will, dass ich ein Christ bin, dass ich bete. Und ich bete strategisch. Ich will beten, dass Gott eine Tür öffnet. Herr, schenk mir einen guten Namen bei den Nachbarn. Schenk mir eine offene Tür. Gib mir Erfolg bei ihnen, um ihrer Seele willen. Und plan es wieder. Ein Geburtstag kommt vielleicht und du schreibst eine Karte und lädst sie ein. Lad sie zum Weihnachtsgottesdienst ein. Frag ihn nach den Namen ihrer Kinder. Sei geduldig und plane für Gottes Herrlichkeit, für die Errettung von Leuten. Vielleicht sogar nur als vielleicht für einen Mitarbeiter, für einen Kollege, vielleicht dein Lehrer, vielleicht dein Nachbar. Hast du einen göttlich gottesfürchtigen Plan gemacht? Lass mich dich ermutigen zu planen. In Vers 17 und 18 sehen wir den Appell von Nehemiah. Dann sagte ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie steckten ihre Hände zu dem guten Werk. Das ist eine Rede oder vielleicht sogar eine Predigt, weil wenn er zu ihnen redet, dann redet er von den Prinzipien, die Gott aufgerichtet hat, dass er in diesem Ort angebetet wird, in dieser Stadt, dass wir den Auftrag haben. Und er erzählt ihnen auch, dass Gott sein Gebet erhört hat. Und also ob es jetzt eine Rede oder eine Predigt ist, ist ziemlich egal. In Vers 17 sehen wir zum Beispiel, dass er sie überführt. Dann motiviert er sie. Ja, und dann kommt zum Schluss die Anwendung. Es ist also in mancher Hinsicht wie eine Predigt. Erst Überführung, dann die Motivation und dann die Anwendung. Er sagt also in Vers 17, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmer liegt. Das ist die Überführung. Guck mal, wie schlimm das ist. Und dann die Motivation. Kommt doch! Lass uns wieder aufbauen, dass wir nicht weiter das Gespött sind. Das sind fast zwei Punkte, ja. Und dann, er macht ja etwas, was nicht sehr normal ist heute. Also heutzutage gibt es kaum was Schlimmeres, wie wenn man zum Gespört wird. Und Nehemiah macht hier das Interessante. Er sagt, schaut euch um. Seht ihr nicht, welche Probleme wir haben, welches Gespött wir sind? Wir haben hier Jerusalem Und das liegt in Trümmern. Seht ihr nicht, wie schandvoll das ist? Und ihr habt nichts dagegen getun. Jerusalem, wie es in Ruinen liegt, wie die Tore verbrannt sind, könnt ihr das nicht sehen? Er nimmt sie wie an den Schultern und schüttelt sie. Bist du nicht beschämt deswegen, dass wir nichts tun dagegen? Er tut echt ein Gewicht auf sie legen. Er will sie eindrücklich überführen. Und er sagt ihnen, wir müssen etwas tun. Es ist keine Predigt ohne Anwendung, sondern es ist eine mit Anwendung. Seht ihr, wie die Tore verbrannt sind? Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Damit wir, er sagt ja wir, er nimmt sich selber mit ins Boot. Damit wir nicht länger ein Gespött sind. Das ist ziemlich einfach. Er hätte eigentlich hier stoppen können. Er müsste nichts weiter sagen. Lass die Leute ihr Problem sehen und bring sie dazu, es zu ändern. Aber er macht weiter. Und er zeigt auf die Motivation, die uns antreibt. Das ist Gott und sein Segen. Das ist ein ganzer Punkt hier, Vers 18. Es ist vielleicht sogar gut, wenn wir annehmen, dass er deutlich mehr gesagt hat. Das ist ja eher hier eine Zusammenfassung. Vers 18. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Und der Beweis, sieh, der König selbst ist für uns. Wir brauchen Motivation. Gott ist dabei. Er hat mein Gebet erhört. Ich habe ihn angefleht für Monate, aber er hat es erhört. Er hat es genau so und besser beantwortet, als ich ihn gebeten hatte. Er hat diese Tür geöffnet. Seht, Gott selbst wirkt es. Wie viel Motivation könnten wir noch für fragen, wenn Gott dabei ist? Egal was du über die Kreuzzüge denkst, dieser große Aufruf, Gott will es. In Latein fumor hat viele mobilisiert für diese schlimmen Schlachten. Hier in unserer Bibelstelle. Hier nutzt Nehemia ein gesprochenes Wort, um sie zu motivieren. Dass die Israeliten, die eigenen Bewohner, sich aufmachen. Was ich will, dass wir hier sehen, dass Gott seine Gesandten segnet. Das gesprochene Wort hat viel Kraft, wenn Gott den Dienst segnet und er will es segnen. Die Predigt zielt auf die Überführung, auf die Motivation und auf die Anwendung. Gott will das segnen, was wir hier jede Woche tun. Ob die Predigt jetzt perfekt oder nicht ist, ob jetzt der Gottesdienst gut verläuft oder nicht. Gott ist trotzdem gewillt, sein Wort zu segnen, sein einfaches Wort. Glaubst du das? Empfängst du Gottes einfaches Wort Woche für Woche und antwortest du darauf? Hier, Gottes Volk, die alte Gemeinde, hat sich motivieren lassen. Es hat geantwortet darauf. Sie haben es beantwortet. Lasst uns aufstehen. Lasst uns aufstehen und es bauen. Lasst uns die Mauern Jerusalem wieder aufbauen. Es blieb also nicht bei Worten, sondern es wurden Taten. Und es heißt hier, und sie stärken ihre Hände zum guten Werk. Ich denke, es heißt erstmal praktisch, dass sie sich wahrscheinlich Werkzeuge holten und ihre Arbeitskleidung anzogen und ihre Freunde holten. Und zumindest in Kapitel 3 sehen wir, dass sie auf jeden Fall Leute dazu holten zum Helfen. Sie haben vielleicht Materialien zurechtgerichtet für den Mauerbau. Aber sowieso, sie antworteten auf den Ruf und starteten mit der Arbeit. Ist das nicht herausfordernd für uns heute Abend? Sie empfingen das Wort und handelten, sie antworten. Es sollte uns herausfordern. Gott segnet das Wort. Also, die Opposition sehen wir in Versen 19 und 20. Welche Namen haben wir hier? Wir haben einige Namen hier, in dem Buch sowieso neben mir. Sambalat, der Horoniter. Der war ein lokaler Kriegshauptmann. Er war wohl in der Region Samaria eingesetzt. Er war wahrscheinlich von einer kleinen Stadt Beth Horon, was wir vielleicht später sehen in dem Buch Nehemia. Er hat wohl eine kleine Armee, die ihm untertan ist. Irgendwelche Nachfolger und Rebellen. Und dann haben wir hier einen zweiten, der hier genannt wird, Tobia, ein israelitischer Name. Er wird speziell beschrieben, nämlich als ein ammonitischer Knecht. Die Ammoniter waren ein kleines kriegerisches Volk, das war ein kleines Volk, das wahrscheinlich 12 bis 20 Meilen weit weg von Jerusalem in westliche Richtung waren. Wir wissen nicht viel von ihnen, aber im Vers 10 wurde er schon mal genannt anscheinend. Aber hier nochmal, Geshem, der Araber, ist der dritte Mann im Bunde. Er ist wohl auch ein kleiner Kriegsgouverneur, aber der ist im Süden der Stadt eher. Und er war wohl größer wie die anderen zwei, mächtiger. Und Geshem, sein Einflussgebiet, war wohl zu einer gewissen Zeit sogar bis Richtung Sinai und Afrika. Also es war kein kleines Gebiet, über das er kontrollierte. Und diese Leute wird uns erzählt, dass als sie hörten, dass Nehemia vorhatte, obwohl er Hauptmänner hatte und die Briefe des Königs, mochten sie das überhaupt nicht. Und das macht auch Sinn. Denk mal, du wärst dieser Kriegsknecht und hast da dein Reich, deine kleine Regionalmacht, und jetzt wollen die Israeliten da wieder ihr Jerusalem aufbauen und sich mächtig machen. Und dafür taucht so ein Statthalter-Typi auf, Mundschenk, und will hier die Mauern wieder aufbauen. Und das ist ganz und gar nicht im Interesse dieser Kriegshauptmänner. Sie verspotteten Nehemia. Also, es ist interessant, dass sie im Vers 10 sagen, dass sie es nicht mochten, dass jemand kam, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Gerade dieses Wort, dass jemand kam, das Wohl der Kinder Israeliten verfolgte. Also sie hassten Israel. Und in den nächsten paar Sonntagen werden wir hören, wie sie verspottet werden von diesen Menschen und dass sie wirklich einen Hass hatten gegen die Israeliten. Sie wollen Unruhe stiften und verbreiteten Lügen, und sie konnten wirklich nicht mit Nehemia klarkommen. Sie mochten ihn überhaupt nicht. Was wir hier sehen, für uns ist, dass bevor Christus wiederkommt in Herrlichkeit, wenn wir Gottes Werk weiterbringen wollen, werden wir Opposition von Leuten haben, die Gott hassen. Wenn du also Christus dienen willst, plane damit, dass es schwierig wird, dass Menschen sich gegen dich stellen, dass Menschen dich hassen, dass sie dich verspotten. Plane damit und rechne damit, dass du vielleicht, ja, gefeuert wirst, irgendwann ins Gefängnis kommst, dafür, dass du Gottes Wort weitergibst. Also wenn du Christus nachfolgst, erwarte eine ungottesfürchtige Opposition, die sich gegen Gott auflehnt. Dann fragen sie aber auch, was ist das, was du vornimmst? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Aber Nehemiah antwortet dann im Vers 20, der Gott des Himmels wird uns Gelingen schenken. Darum wollen wir, die Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem, in Vers 20. Das Erste, was wir sehen wollen hier in Vers 20, ist, dass er überhaupt antwortet, dass er zurückspricht. Oft sehen wir heutzutage, dass der Christ keine Antwort hat, dass er sich eher zurückzieht, dass er nicht widerspricht. Jesus gibt uns eigentlich schon, manchmal wird nur gelehrt, dass wir immer die zweite Backe hinhalten sollten, dass Christus das sagt. Aber ich glaube nicht, dass das die Ganzheit der Lehre Jesu abbildet. Und auch hier sehen wir, dass die Antwort gut ist, die er gibt. Gott wird uns Gelingen schenken. Es geht nicht um euch, sondern Gott. Es ist Gottes Werk. Das ist eine gute Antwort. Nehemiah stellt klar, das ist nicht meine Ambition hier, mein Projekt, sondern das ist für Gott. Und im Vers, in dem zweiten Teil, sagt er, was sie machen werden. Wir werden uns aufmachen und bauen. Kein Argument, keine Debatte, sondern wir machen das. Er steht dort als ein Mann mit Rückgrat. Er ist klar. Er weist sie zurecht. Ihr aber habt weder Anteil, noch Recht, noch Andenken in Jerusalem. Er stand fest. Ich wundere mich sogar, in diesem letzten Teil, er hat diese drei Leute hier vor sich. Er zeigt vielleicht auf den ersten und sagt, du hast keinen Anteil. Und auf den zweiten, du hast kein Recht. Und am dritten, du hast kein Andenken. Seine Antwort ist sehr klar. Und sie ist sehr eindeutig. Und sie steht fest. Lass uns beten, dass Gott uns Mut schenkt, so auf Opposition zu reagieren und zu antworten. Dass der Herr uns stärkt, dass wir stark dastehen und sagen, was wir tun werden. Wir werden weiter predigen. Wir werden weiter lehren. Wir wollen das Evangelium mitteilen. Wir werden es tun. Tu, was du kannst, aber wir werden handeln. Eine gottesfürchtige und eine gut überlegte Antwort. Er zeigt auf die Versprechen Gottes, auf sein Werk und sagt ihnen, ihr habt keinen Anteil. Er ist der Herr des Himmels. Wir sind seine Knechte. Wir tun, was er sagt, weil er der ist, der wirklich alles in der Hand hält. Ich hoffe, von diesem Zeugnis, das uns Nehemiah heute gibt, dass wir ermutigt werden, dass wir dem Herrn dienen, ermutigt in unserem Dienst, die Dinge zu tun für ihn, dass wir auch Acht geben, dass wir es wirklich für ihn tun, für seine Herrlichkeit. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für deine Schrift, für das Gewicht deiner Geschichte. Helf uns zu sehen, wie du diese Sachen hochbringst in unserem Herzen, in unserem Leben, dass wir sinnvolle Arbeit für dich tun können, dass wir hilfreich sein können für dich. Helf uns, die Mauern wieder aufzurichten in deiner Stadt Jerusalem. Herr, zeig uns den Weg, wo wir deine Arbeit begutachten können, die wir machen sollen, und gib uns den Mut, es auch dann zu tun. Herr, Vater, Helf uns, dein Königreich hier aufzubauen. Sei verherrlicht hier in Stuttgart. Herr, du regierst hier. Wir bitten das in Jesu Namen.